Das fünfte Gespräch. Oder wo ist denn der Gott des Gerichts? Malachi 2, 17 bis 3, 5. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Reden. Da fragt ihr, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr denkt, ein jeder, der Böses tut, ist doch gut in den Augen des Herrn, und an solchen hat er gefallen, oder wo ist denn der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir bereite, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, nach dem ihr verlangt. Und der Engel des Bundes, nach dem ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sich setzen zu schmelzen und zu reinigen, er wird die Söhne Levis reinigen, wird sie läutern wie Gold und wie Silber, dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Und das Opfer Judas und Jerusalems wird dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Ich nahe mich euch zum Gericht und werde unversehens Zeuge sein, wieder die Zauberer und wieder die Ehebrecher, wieder die Meineidigen und wieder die, die dem Tagelöhner, der Witwe und dem Waisenkind Gewalt antun und den Fremdling bedrücken, wieder sie alle, die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Die Verzagtheit nimmt immer neue Formen an, zum Teil überraschende. Sie ist von einer nachgerade ermüdenden Mannigfaltigkeit und Unerschöpflichkeit. In diesem fünften Gespräch begegnet sie dem Boten mit dem vorwurfsvollen Ruf: Wo ist denn der Gott des Gerichts? Sie entsetzen sich über die Welt, über das ungenierte Gebaren der umliegenden Heiden und Halbheiden, über ihr dunkles Treiben mit Zauberei und okkultistischen Machenschaften, über die Unzucht zwischen den Geschlechtern, wie sie oft mit dem Heidentum Hand in Hand geht, über meineidige Treulosigkeit in Handel und Wandel. Unter dieser Umgebung leiden die Frommen Jerusalems. Und sie leiden umso mehr darunter, weil, wie wir gehört haben, dieses Heidentum von allen Seiten in die Gemeinde einzudringen droht, nicht nur durch ansteckendes Fraternisieren, nicht nur durch gefährliche Verbrüderung, sondern gar durch das Knüpfen verwandtschaftlicher Bande. So suchen die Verzagten die Ursache der eigenen Notlage nicht drinnen, sondern draußen. Sie sind jetzt so etwas wie verzweifelte Patrioten oder wie man sie nennen will, Leute, die den sicheren Untergang kommen sehen, wenn dem Treiben der anderen nicht bald Einhalt geboten wird. Was bleibt ihnen anderes, als auch diesen neuen Kummer ihrem Gott zu klagen? Und ihre Klage wird im Verlauf der gar langsam vergehenden Jahre dringlich. Ja, sie wird ungeduldig, sie wird zur Anklage. Und nun ist nur noch ein kleiner Schritt bis zum eigentlichen Murren und zur offenen Lästerung. Sie können es nicht verstehen, dass Gott nicht gegen die Schädlinge einschreitet. Wenn einer ein brennendes Interesse daran haben sollte, dass ihr baldige und wirksame Remedur geschaffen wird, dann ist es doch er. Und gerade Gott schaut dem Treiben der Leute zu. Diese Bedrängnis treibt die bekümmerten Frommen und verzweifelten Patrioten zur trotzigen Annahme, ein jeder, der Böses tut, ist doch gut in den Augen des Herrn, und an solchen hat er gefallen. 2,17. Und die Gebete der Frommen werden mehr und mehr zum düsteren Schreien nach Strafe und zu gewaltsamen Rufen um Rache über die arge, verderbte Welt oder wo ist denn der Gott des Gerichts? Es mag Ihnen zumute sein, wie manchem stillen Bürgersmann, wenn er am Feierabend die Zeitung liest und da vernimmt, welch schreckliche Dinge in der Welt draußen vor sich gehen, und er dann etwa sein Leibblatt mit dem Stoßseufzer beiseite schiebt, wenn doch der Herrgott da einmal ein Wörtlein spräche. Oder wo ist denn der Gott des Gerichts? Etwas von solch verzagtem Ingrimm mag jenen Frommen angekommen sein, von dem Angelika Balbanow, die frühere Sekretärin Mussolinis, erzählt. Als in einer Agitationsversammlung in Lausanne ein Christ aufstand und etwas von Gott sagen wollte, da habe ihm der junge Mussolini so geantwortet, dass er seine Taschenuhr zückte und sagte, er gebe diesem Gott 5 Minuten Zeit. Wenn er existiere, dann solle er das so beweisen, dass er ihn, Mussolini, in den nächsten 5 Minuten töte. Wenn dies Ereignis ausbleibe, dann gäbe es keinen Gott. Da mag jener Fromme geseufzt haben, oder wo ist denn der Gott des Gerichts? Aber mitten in solch trotzige und verzagte Stimmung hinein ruft der Bote: Ihr ermüdet den Herrn mit euren Reden. Man mag solches Losziehen über die verderbte Umwelt in frommen Kreisen noch so gerne hören, Gott selbst hört es nicht halb so gern. Ihn ermüdet ihr mit eurem Gerede. Es kommt ihm gleichsam ein Gähnen an. Gott hat offenbar seinen Kindern und Knechten eine andere Rolle zugedacht, als die, über die Welt zu klagen. An Gebeten, die den Untergang über die böse Welt herbei und herabrufen, hat Gott offenbar überhaupt keine Freude. Sonst hätte Christus jenen zwei Jüngern, die Feuer und Schwefel auf die Samaritanerstadt herabbeten wollen, nicht den Verweis gegeben: Wisset ihr denn nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Und Abraham hat über Sodom und Gomorra nicht gerufen: Oder wo ist denn der Gott des Gerichts? An solch trotziger und verzagter Kreuzzugsstimmung gegen die arge Welt mögen Fromme mit verdrängten Machtgelüsten wohlleben, für Gott sind sie ermüdendes Geschwätz. Sie verstehen den Boten natürlich nicht. Da fragt ihr: Womit ermüden wir ihn? Der Prophet fügt zwei Gründe an, warum Gott solches im Grunde halt doch verzagtes Reden nicht gefallen kann. Einmal ist das in seiner ganzen Ungeduld halt einfach ungläubig geredet. Solche Frömmigkeit mit einem Stich ins Gewaltsame vergisst völlig das Geheimnis der Zukünftigkeit im Reiche Gottes. Wenn Gott etwas nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten tut, dann will das nie heißen, dass er es überhaupt nicht tun werde. Gott greift selten dann ein, wenn wir meinen, dass es nötig wäre. Er ist in seinem Tun und Lassen so frei, dass er sich keine Zeit vorschreiben lässt. Das gläubige Warten auf Gottes Zeit wurde schon den Leuten um Maleachi schwer. Es wird uns immer schwerer, je mehr die Automatisierung unseres ganzen Denkens fortschreitet. Wir denken auch in unserem Glauben und Beten mehr und mehr in Lieferfristen. Wir pflegen dem Lieferanten, der uns die kürzeste Lieferfrist anbietet, den Vorzug zu geben. Aber Gott lässt sich durch unsere Kurzfristigkeit und Ungeduld nicht imponieren. Seine Lieferfristen können ein Jahr, ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert dauern. Rasche Bedienung, so lautet das Zauberwort. O, unsere Geschäftswelt weiß, was die Kundschaft begehrt. Und wer nicht rasch bedient wird, läuft zur Konkurrenz. Gott aber erschrickt nicht durch solche Drohung. Geh nur zur Konkurrenz und schau zu, wohin du kommst bei ihr. Gott kann warten. Fehlt nur noch, dass wir anfangen, auch noch in unserem Beten vor Gott zu stehen, wie vor dem Automaten, da man oben den 20er hineinwirft und unten die Fertigware verpackt herauszieht. Das ist die Automatisierung unseres Empfindens, das sogenannte Garagedenken. Gott aber ist auch im Erhören der Gebete nicht unser Diener, sondern der Herr der Heerscharen. Das ist der eine Grund, warum Gott an der Kreuzzugsstimmung der Verzagten kein Gefallen hat. Aber zum Geheimnis des Reiches Gottes gehört nicht nur die Zukünftigkeit, sondern auch die überraschende Plötzlichkeit. Wenn Gottes Zeit da ist, dann bricht sein Eingreifen plötzlich herein, wie ein Dieb in der Nacht, wenn es niemand erwartet. Plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, nachdem ihr verlangt. Kapitel 3, 1. Ja, während wir Menschen in unserer Ungeduld vergehen, stehen bereits die himmlischen Heerscharen in Anstand und warten auf den Wink vom höchsten Thron. Wenn aber einmal in der unsichtbaren Welt Gottes Scharen in Bewegung stehen, wer will sie dann noch aufhalten? Und nun ist hier nicht nur von den anonymen Scharen des Himmels die Rede, sondern von zwei besonderen und ausgezeichneten, von einem, der als Herold voranläuft und den Weg bereitet, und außerdem von einem zweiten, der darauf hinkommen wird. Maleachi nennt ihn geheimnisvoll den Engel des Bundes. Siehe, ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir bereite, und der Engel des Bundes, nachdem er begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Kann das jemand anderer sein als Johannes der Täufer, der den Weg bereiten wird und der nach ihm kommt, von dem er sagt, nach mir kommt einer, der größer als ich? Während die Verzagten ungläubig über die Sünde der Welt jammern, steht in der Ewigkeit schon der an der Schwelle, der kommen wird, die verlorene Welt zu retten. Aus dem aber, was nun der Bote weiter noch geltend zu machen hat, erkennen wir, dass es nicht nur ungläubig ist, über die böse Welt zu jammern, es ist obendrein erst auch noch unklug. Gottes Gericht wird nämlich so kommen, dass die Gemeinde mitgetroffen wird. Das muss den Gläubigen, die nach Gottes Gerichten auch gar lüstern sich gebärden, immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Wenn die Gerichte über die Welt kommen, dann gehen sie nicht an der Gemeinde vorbei. Dann sitzt die Gemeinde nicht im Trockenen, bis das Gewitter vorüber ist und kann gleichsam durch ein Guckloch zuschauen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Nein, alle Gerichte treffen immer auch die Gemeinde. Wenn die Gottlosen hungern, dann hungern auch die Gläubigen. Wenn die Gottlosen frieren, dann haben auch die Gläubigen kalt. Gott lässt es regnen, nicht nur über die Lasterstätten dieser Welt, sondern, und wenn es Bomben regnete, auch über die Häuser der Frommen, über Kirchen und Kapellen. Wenn verhaftet, gefangen und getötet wird in dieser Welt, dann haben die Gläubigen zu allerletzt Gelegenheit, in die Hände zu klatschen. Die Bibel weiß wohl um eine Schonung der Gläubigen, aber diese wird selten sichtbar in den zeitlichen Gerichten, sondern erst im letzten, im jüngsten Gericht. Was dem jüngsten Gericht vorangeht, zieht die Gemeinde in Mitleidenschaft. Das meint wohl der Bote, wenn er den Frommen, die ungeduldig Gottes Gerichte reklamieren, in einer überraschenden Wendung auf den Kopf hinzusagt: Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sich setzen zu schmelzen und zu reinigen, er wird die Söhne Levis reinigen, wird sie läutern wie Gold und wie Silber. Ja, es ist nicht nur so, dass die Gemeinde auch ihren Teil abbekommt an den Gottesgerichten innerhalb der Zeit, sondern es ist sogar so, dass sie dann jeweils mehr leidet als die böse Welt. Es trifft auf sie sozusagen die doppelte Ration. Sie leidet, was jeder Bürger dieser Welt, und dazu kommt jeweils noch das besondere Bekenntnisleiden der Gläubigen. So sind im Zusammenhang die Worte des ersten Briefs des Petrus, Kapitel 4, 17 zu verstehen, wenn es dort in Übereinstimmung mit Maleachis Worten heißt: Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Der Bote geht nun aber noch einen Schritt weiter, indem er überhaupt diese hochmütige Art der Gegenüberstellung von Gemeinde und Welt in Frage stellt. Nicht anders als so kann es verstanden werden, wenn nun der Prophet genau dieselben Sünden, die vorher so reichlich von den Frommen im Blick auf die böse Welt beseufzt wurden, ihnen selber vorhält und zur Last legt. Maleachi lehrt uns, die Schuld nicht draußen zu suchen, sondern drinnen. Die Not der Kirche ist nicht die Welt, die Not der Kirche ist noch immer die Kirche gewesen. Die dreifache Treulosigkeit, die Untreue gegen Gott, die Untreue gegen den Ehepartner und die Untreue in Handel und Wandel, das heißt Zauberei, Ehebruch und Meinheit, solche sieht der Prophet auch in der Gemeinde selbst. Wenn jemand der Reinigung bedarf, dann sind sie es, die verzagten Frommen. Dazu nennt er noch eine weitere Sünde, welche die Gemeinde offenbar in besonderer Weise angeht, nämlich die soziale Sünde, das Unrecht am Tagelöhner, an Witwen und Waisen und gegen den Fremdling im Land. Ich nahe mich euch zum Gericht und werde unversehens Zeuge sein, wieder die Zauberer und wieder die Ehebrecher, wieder die Meineidigen und wieder die, die dem Tagelöhner, der Witwe und dem Waisenkind Gewalt antun und den Fremdling bedrücken, wieder sie alle, die mich nicht fürchten, spricht der Herr der Heerscharen. Vers 5. Ein Ausleger macht darauf aufmerksam, dass der Bote zu den drei üblichen Personae Miserae, zu den drei im Orient immer im gleichen Atemzug genannten eigentlichen Armen, zu Witwe, Waise und Fremdling, noch eine vierte Art nennt, den Tagelöhner. Der rechtlose Fremdling, die wehrlos gewordene Witwe, das Verdingkind, für das sich niemand einsetzt, und der Tagelöhner, der durch keinen Arbeitsvertrag geschützt ist, sondern buchstäblich von Tag zu Tage in der Abhängigkeit, nicht nur von den Launen der Witterung, sondern, was schlimmer ist, abhängig von den Launen der Menschen, sein Dasein fristen muss. Und nun sagt hier der Bote das Unerhörte, dass zwischen der Art und Weise, wie diese Wehrlosen im Volk behandelt werden, und zwischen Gottes Gerichten ein innerer, ein ursächlicher Zusammenhang bestehe. die Art und Weise, wie gerade diese sonst auf der gesellschaftlichen Stufenleiter als unwichtig beurteilten Menschen behandelt werden, sei entscheidend über Wohl und Wehe der Völker. An den Tagelöhnern, an Witwen und Waisen und am Fremdling im Lande könne genau abgelesen werden, wie es um den Stand des Rechtsempfindens bestellt sei. Wenn hier Unrecht und Gewalt geschieht, hier, wo es niemandem so recht gelüstet, sich einzusetzen, da müsse die Gemeinde sich regen, denn hier gehe es in besonderer Weise um Gottes Sache. Und wenn die Gemeinde dann nicht Zeugnis ablegt, dann fällt dieses soziale Unrecht auf sie, auch dann, wenn sie es nicht selber verübt, wenn sie schon nur dazu schweigt. Wer hier Unrecht tut, der fürchte sich vor Gottes Strafe und Gericht. Denn Gott ist der Vater der Witwen und Waisen, ein Beschützer des Fremdlings und ein Freund des Tagelöhners. Ich hatte letzthin Gelegenheit, mit einem Flüchtling von hinterm eisernen Vorhang zu sprechen. Die Frau quälte sich um ihren Sohn, den sie dort hat zurücklassen müssen und der nun gezwungen sei zu arbeiten, ich weiß nicht mehr um wie viele Mark in der Woche. Davon aber könne er mit seiner jungen Frau zusammen doch unmöglich leben. Auf die Frage hin, wie viel denn seine Arbeitskameraden verdienten, fuhr sie entsetzt herum. Aber das sei doch ein ganz anderer Fall. Ihr Junge sei doch als Sohn des früheren Besitzers kein Tagelöhner. O du gute Mutter, wie du erst jetzt, da es deinen eigenen Sohn betrifft, inne wirst, was es heißt, mit so und so viel Mark die Woche auszukommen. Und mag sie jetzt in heiliger Kreuzungsstimmung ausrufen, Herr Pfarrer, wenn sie kommen, die Kommunisten, dann müsst ihr sie mit der Mistgabel zum Land hinausstechen. Was konnte man da im Lichte unseres Prophetenwortes anderes erwidern als eben, es ist besser, sie rechtzeitig mit der Essgabel hinauszustechen. Wenn Witwen und Waisen, wenn der Fremdling im Land und wenn der Tagelöhner das auf der Essgabel haben, was sie brauchen, dann kann kein Kommunismus ein Volk bedrohen. Aber wenn sie es nicht haben, dann ist ein Volk reif zum Gericht. Der Kommunismus kann nur dort an Boden gewinnen, wo Gerichtsreife vorhanden ist. Die Essgabel ist wirksamer als die schweizerische Mistgabel, wirksamer als die Atombombe Amerikas. Wer da, wo es ums Recht des kleinen Mannes geht, ein oder beide Augen zudrückt und wäre es der Papst in selbsteigener Person, der hat nicht nur die Kommunisten, der hat Gott gegen sich. Da ist dann der Gott des Gerichts auf dem Plan. Fürchte man ihn nur, es ist Grund dazu. Aber das sei nun nicht unser Letztes, darf nicht unser Letztes sein. Was jetzt noch zu sagen ist, möge nicht als Beruhigung missverstanden werden. Beruhigung hier ist gefährlich, sondern möge angenommen werden als Angebot und Hilfe. Wir haben ein Wort gehört, von dem mir dieser Tage ein nachdenklicher Bauer aus dem Bernbiet schrieb, um dieses einen Wortes willen liebe er den Propheten Malachi ganz besonders. Es klingt uns das Wort von dem im Ohre nach, der da kommt, dem vorher der Weg bereitet wird und der an der Schwelle steht. Und in Verbindung mit diesem Kommenden das herrliche Wort vom Feuer des Schmelzers und von der Lauge des Wäschers. Er wird sich setzen zu schmelzen und zu reinigen, er wird die Söhne Levis reinigen, wird sie läutern wie Gold und wie Silber. Dies Wort vom Schmelzen, das zwar ein Gericht ist, zugleich aber ein gnadenvolles Waschen, Reinigen und Läutern, das ist's, warum jenem Bauersmann der Prophet Malachi so besonders lieb geworden ist. Was kann anderes im Sinn der Gerichte sein, die jetzt über die Erde fegen und die angefangen haben im Hause Gottes, als dass eben jetzt die Gemeinde im Feuer geschmolzen wird, damit sie gewaschen, gereinigt und geläutert aus diesem Gericht hervorgehe. Und das wird dann geschehen, wenn jetzt eine Schar auf der ganzen Welt, zerstreut in allen Völkern, stille wird und nicht zu massive Töne von sich gibt über die Kirche, sondern erkennt, dass nicht die Welt in erster Linie, sondern die Söhne Levis, die Kirchen, der Reinigung und Läuterung bedürfen. Wo diese Buß- und gnadenvolle Erkenntnis mächtig wird, da darf dann noch einmal die Frage erhoben werden, oder wo ist denn der Gott des Gerichts? Aber es sind nun nicht mehr die Trotzigen und Verzagten, die diese Frage stellen, es sind jetzt die Begnadigten und Gerichteten. Und für sie lautet die Antwort nun, dort am Kreuz, ist das große Schmelzen und die große Läuterung. Dort ist die große, die ganz große Wäsche der Welt. Dort ist der Gott, der da richtet und das Gericht auf sich nimmt, damit viele gerettet werden.